Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Jamale Trostenets wurde von der Zeit als eine Art Auschwitz von Weißrussland bezeichnet. Welches Ausmaß hatten denn die Lager in Weißrussland während des Zweiten Weltkriegs?
Das muss man erstmal ein bisschen unterscheiden, denn man muss darauf hinweisen, was das für Orte überhaupt waren. Und es gab ja viele, viele verschiedene Lager im nationalsozialistischen Deutschland und die sind schwer miteinander manchmal zu vergleichen. Und bei Trostenets und bei Ossarice zum Beispiel muss man sagen, dass es eine falsche Vorstellung ist, davon auszugehen, dass so in Anführungszeichen geordnete Lager waren, wie zum Beispiel Buchenwald oder Dachau. Das waren eher viel chaotischere Einrichtungen, als man das gemeinhin annehmen würde. Und gerade Trostenets ist auch ein Hybrid unter ganz vielen Gesichtspunkten. Es gab ein relativ kleines Arbeitslager, das zuvor eine sowjetische Kolchose war, die die deutschen Besatzungsbehörden in Minsk übernommen haben, um vor allem die Besatzungsmacht in Minsk vor allem mit landwirtschaftlichen Gütern zu versorgen. Und 4-5 Kilometer weiter in einem Waldstück namens Blagovschina hat man dann 1942 angefangen, Massenerschießungen durchzuführen. Und das betraf zum Beispiel Bewohner aus dem Ghetto, aber auch sehr viele deutsche Juden, die mit Deportationstransporten dorthin gebracht wurden, um sie dort zu ermorden. Das heißt, wir reden gar nicht über ein Lager, das klar umzäunt wäre und dass man sich so vorstellen würde, wie man zum Beispiel Auschwitz vorstellt, mit vielen, vielen Gebäuden und Baracken, sondern über verschiedene Bereiche, die unter diesem Namen zusammengelegt werden.
Und dieser Komplex, bezeichne ich ihn jetzt mal, der liegt ja sehr nahe an der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Ja. Warum ist der aber trotzdem über die Jahrzehnte so vernachlässigt worden?
Das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Es war ja auf dem Gebiet der Sowjetunion und Weißrussland ist ja eine sowjetische Sowjetrepublik gewesen. Und das hat auch sehr viel zu tun mit der damaligen sowjetischen Erzählweise. Erstens hat es auch damit zu tun, dass wenn man zum Beispiel weißrussische Kollegen auf diese Frage anspricht, warum hat man da nicht schon eine Gedenkstätte in den 50er Jahren errichtet, würde die allererste Frage lauten in Minsk, wissen Sie, wir mussten zuerst das Land wieder aufbauen und die Stadt wieder aufbauen. Also ich denke, die Zerstörung, die der Krieg in Weißrussland hinterlassen hat, ist mit unseren Vorstellungskraft gar nicht zu ermessen. Also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung Weißrusslands ist im Krieg umgekommen, entweder gezielt ermordet oder kam durch die absolute Brutalität des Krieges um. Es war ja auch der Schauplatz des absolut brutalen Vernichtungskrieges und des Partisanenkrieges. Und die hatten erstmal andere Sorgen. Das ist das eine. Und zweitens war ja die sowjetische Erzählung eher vom heldenhaften Kampf der Roten Armee und der Partisanen. Und deswegen haben sie sich viel mehr darauf konzentriert, zum Beispiel ja diesem Heldentum Denkmäler zu setzen. Und damit gab es sehr viele solche Heldendenkmäler, aber vor allem gab es auch ein Museum des großen Vaterländischen Krieges in Minsk. Und dort wurden die meisten Erinnerungsveranstaltungen abgehalten. Eine Sache, das ist ganz interessant, ein weißrussischer Kollege von mir, Herr Alexander Daluski, hat neulich in Archiven tatsächlich Pläne gefunden aus den frühen 60er Jahren, wie eine große Gedenkstätte in Trostenets hätte aussehen sollen. Also es gab durchaus schon Pläne in den 50er und 60er Jahren, aber es kam nie dazu. Und in Trostenets entstanden eher kleine Obelisken, also Gedenkzeichen und nur Eingeweihte wussten, was da war und erst in den 80er Jahren gab es da mehr Publikationen darüber und in den letzten Jahren hat sich schon sehr viel verändert, weil auch der weißrussische Staat hat eingesehen, dass da Handlungsbedarf ist, weil es ein doch sehr, sehr wichtiger Ort war, wo mindestens 60 bis 80.000 Menschen umkamen und nach weißrussischer Lesart sogar über 200.000. Und deswegen hat der weißrussische Staat auch in den letzten Jahren erkannt, dass da etwas getan werden muss. Und da sind dann eine Reihe neuer Denkmäler entstanden. 2015, wie Sie sagten, wurde ein großes Denkmal eröffnet. Aber man plant sehr konkret schon auch bei diesem Ort Blagovschina, bei den Massenerschießungen, auch ein Memorialni-Komplex, würde man das auf Russisch sagen, also ein Denkmalkomplex zu errichten, nach den Plänen des inzwischen verstorbenen Architekten Leonid Levin.
Jetzt haben Sie schon gesagt, der Staat hat eingesehen, dass es dieser Aufarbeitung da bedarf. Wie ist denn der Stellenwert dieser Aufarbeitung auch in der Gesellschaft?
Fast immer, wenn ich im postsowjetischen Raum unterwegs bin, sehe ich, dass da tatsächlich ein Interesse an diesen Orten besteht. Also ich war vor nicht allzu langer Zeit in Babi Yar in Kiew, wo der 75. Jahrestag des dortigen Massakers an ca. 33.000 Juden war. Und da gab es eine Freiluftausstellung in einem Park und da sind sehr, sehr normale Fußgänger stehen geblieben und lesen dann die Informationstafel durch. Und auch in Trostenets muss man sich das so vorstellen wie am Park. Sie sagten schon, es ist sehr nah an der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Es ist sogar inzwischen auf dem Stadtgebiet. Also das Gebiet muss man so vorstellen, dass es dieses Lager neben einer großen Ausfallstraße war und inzwischen ist das Teil des Stadtgebiets geworden und da sind einfach ja, große Wohnungsbauprojekte aus den 80er und 90er Jahren da und da gehen die Leute spazieren mit ihren Kinderwagen und mit ihren Hunden, aber viele bleiben stehen und lesen da die Informationstafel, die da sind und das hat, denke ich, schon eine enorme Auswirkung auch auf die Bevölkerung, wenn sie darüber informiert werden, was das für Orte waren. Die meisten kennen ja den Namen und können was damit anfangen. Die Frage ist, was sie eigentlich darüber tatsächlich erfahren. Und da, wie Sie eingangs erwähnten, habe ich an einer Ausstellung mitgearbeitet und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn es war eine bilaterale weißrussisch-deutsche Ausstellung, die gleichzeitig in Belarus und in Deutschland gezeigt werden soll und die wird im März in Minsk eröffnet. Das ist schon so, dass es sehr, sehr interessant ist zu sehen, wie die unterschiedlichen Wahrnehmungen der serben Orte sind.
Jetzt öffnet sich ja Weißrussland insgesamt in den vergangenen Jahren, macht eine Transformation durch, auch Ausländer kommen häufiger hin. Kann denn so ein Ort auch dazu beitragen, dass es, ohne das jetzt negativ zu meinen, mehr Tourismus im Land gibt?
Auf jeden Fall, denn es ist nun mal so, dass sehr viele Menschen, die als Touristen oder als Besucher in einem Land unterwegs sind, auch sich sehr für die Geschichte interessieren. Das ist überhaupt nichts Negatives. Also ich sehe absolut nichts Negatives oder Merkwürdiges daran, wenn jemand Krakau besucht, auch einen Tag nach Auschwitz zu fahren, das nicht so weit weg ist von dort. Und das ist auch so, dass jeder, der nach Weißrussland fährt, wird wissen, dass es wirklich eins der Hauptstauplätze des Zweiten Weltkrieges war. Und interessierte Besucher besuchen nun mal solche Erinnerungsorte und da erfährt man auch sehr, sehr viel mehr über das Land und über die Geschichte des Landes. Also ich finde, solche Orte sind auch sehr wichtig für das Verständnis einer Kultur, einer Erinnerungskultur und die Geschichte eines Landes.
Im ehemaligen Vernichtungslager Male Trostin jetzt in Weißrussland wird die Geschichte jetzt wieder aufgearbeitet und darüber gesprochen haben wir anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus und zwar mit Adam Kerpel-Fronius und ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.